Das Allergrößte in Ihrem Leben, in unserem Leben ist, was Jesus in aller Verborgenheit wirkt. Er ist der Herr, er will der Weinstock sein und wir die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir wollen beten. Herr Jesus, deine Gnade ist so wunderbar und so groß. In unserem Leben ist so viel Dunkles und Böses, aber deine Gnade ist jeden Morgen neu. Und du gibst keinen von uns auf, sondern überwältigend ist deine Liebe und dein Erbarmen, wie du in unserem Leben wirken willst. Amen. Im Losungsbüchlein steht heute ein Wort aus dem Psalm 85. Und ich habe schon lange, wie ich das las, mich damit befasst heute. Ich möchte dieses Losungswort noch einmal lesen aus dem Psalm 85. Wir haben ja vorhin den Psalm 89 gelesen, aber das berührt sich ganz wunderbar. Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Der Psalm ist aus einer ganz großen Not gedichtet. Was ist denn die größte Not in unserem Leben? Nicht Krankheit, nicht wirtschaftliche Probleme, sondern wenn über unserem Leben Gottes Ungnade liegt. Davon spricht dieser Psalm. Lass doch deinen Zorn nicht walten über uns. Du hast dich abgewandt und wir stehen in deiner Ungnade. Das ist das Allerschlimmste, aber das hat sich in der Geschichte des Volkes Gottes bis heute immer wieder ereignet, dass Gott sich von uns abwendet, weil wir ihn verlassen haben. Und dann fängt schon der Psalm so an: Ach Herr, früher, vormals hast du dein Land so reich gesegnet. Ja, da denken wir auch, früher, da waren die großen Aufbrüche in der Jugendarbeit, da waren Erweckungen, wo die Weltmission ausgebreitet wurde, wo die Bibelschulen überfüllt waren, wo der Andrang an Diakonissen so groß war. Ach, wie war das früher so schön, was Gott alles gewirkt hat. Herr, tu es doch auch uns noch einmal. Das ist Gottes Gericht, ganz besonders über seiner Gemeinde. Das Gericht fängt immer am Haus Gottes an, nicht in der Welt. Und das schlimmste Wort, das in der Bibel drin steht, ist, dass Gott uns dahingegeben hat, was uns laufen lässt. Denn unsere Wohlstandszeit so verbreitet, dass wir so fern sind von Gott. Wir verlieren uns in den vielen Möglichkeiten des Lebens, in den Geldmöglichkeiten, in den Lüsten der Welt, die wir haben, alles, was möglich ist. Gibt es denn das, dass Gott seine Gemeinde richtet, wenn Sie Bibel lesen? Doch. Im Neuen Testament, schon in der urchristlichen Zeit, die Gemeinde von Laodicea. Weil du lau bist, will ich dich ausspeien. Das sagt der erhöhte Herr Jesus, dass er seine Gemeinde ausspeit. Weder warm noch kalt. Lau, oder weil du die erste Liebe verlässt, die Liebe zu Jesus, die einmal da war. Warum ist denn heute die Gemeinde so bedroht? Wissen Sie, was heute so typisch ist für bibeltreue Christen, für evangelikale Christen? Die fromme Selbstgefälligkeit. Wir sind doch tolle Leute. Wir machen schöne Gemeinde, wir machen schöne Gottesdienste. Genau dort, wie es in den Sendschreiben heißt, wenn man sagt, ich bin reich und habe genug und brauche nichts, und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Und dann ist auch die Vermischung mit unbiblischen Heilslehren. Man ehrt Gott mit Lippen, ewige Lobgesänge am Stück, aber das Herz ist ganz weit weg. Und das ist eine Heuchelei in unserem Leben. Und das größte Problem ist immer wieder unser Ich. Dass ich nicht fügen will in den Gehorsam Gottes, sondern dass seinen eigenen Trotz geht bei dir und bei mir. Davon schreibt die Bibel immer wieder. Mir ist in diesen Tagen eine Überschrift in einer Zeitschrift aufgefallen, wie Christsein glaubwürdig gelebt werden kann. Das ist ein Irrtum. Wie will ich denn glaubwürdig das Christsein leben, wo ich doch selber gar nicht glaubwürdig bin, wo die Sünde nicht bloß stündlich, sondern minütlich mein Leben und mein Herz durchzieht, wenn mein eigenes Christenleben notvoll ist? Wir prahlen heute viel, wir reden viel, sind aufgeblasen, protzen mit unseren Zahlen. Wir haben den Schein eines frommen Lebens, aber die Kraft verleugnen wir. Das sind viele Dinge zu erwähnen, wo unser Herz hängen bleibt. Wir sind doch ganz glücklich, aber wir nehmen doch Jesus an. Aber wir folgen ihm nicht nach, im Gehorsam. Der einzige Weg, der doch einen Wert hat. Unsere Zunge, da spricht der Jakobus so viel, unsere Zunge, die so viel Böses anrichtet, ein schreckliches Gift, was unsere Zunge tut, auch die christliche Zunge, und wie wir andere übervorteilen können. Wo gibt es denn Rettung? Wo gibt es denn Rettung? Was kann man denn tun? In unseren Tagen hört man wenig, so sei nun eifrig und tue Buße. Warum ist das mit der Buße eigentlich nicht mehr aktuell? War doch gerade in der Reformation der Anfang von Martin Luther. Dass unser ganzes Leben eine Buße ist, eine dauernde Umkehr zum lebendigen Gott. Wenn man so alt ist wie ich, dann erinnert man sich auch an die Zeiten vormals. Wie war das denn vormals? Es war eine ganz, ganz große Krise der Gemeinde Jesu in den 70er Jahren angesichts der Studentenrevolten. Da waren große kirchliche Spannungen wegen der Synode. Es war furchtbar. Die ganzen Zeitungen haben über die frommen Christen, über die Pietisten Schmutzartikel verbreitet. Und da hat damals auf dem Killesberg bei dieser Hofacker-Konferenz Klaus Vollmer gesprochen, und ich vergesse das nie. Und das Thema war gar nicht attraktiv. Wissen Sie, über was er gepredigt hat? Bedroht von Gottes Zorn. Und die Hallen, die großen Hallen, konnten die Menschen nicht fassen. Das brennendste Thema unseres Lebens ist, wie kann der Zorn Gottes von meinem Leben weg? Nun wissen Sie, der Zorn Gottes ist nicht so, wie wir zornig sind, sondern die Liebe Gottes, die hasst das Böse in unserem Leben, was uns zum Unglück wird. Und darum will Gott das Böse von uns wegstreifen. Er möchte uns wieder ganz zu sich zurückholen. Da war heute Morgen im Losungsbüchlein noch ein Vers von Benjamin Schmolk dabei. Benjamin Schmolk war ja einer dieser drei Pastoren, die in der großen Christenverfolgung von Schlesien in der Gegenreformation um 1700 durch Habsburger haben furchtbar gewütet. Es waren nur drei Kirchen geöffnet. In Schweidnitz war Benjamin Schmolk, 14.000 Gemeindeglieder hat er betreut. Und dann noch in unzähligen Dörfern und dann die Heckenpredigten für die Leute, die in der Untergrundkirche Zuflucht suchen. Und was sagt denn Benjamin Schmolk heute im Losungsbüchlein? Gott will mir heute von Neuem geben, was mir sonst niemand geben kann. Denn hätte ich seine Gnade nicht, wer wäre mir sonst Trost und Licht? Die Gnade Gottes, die ist das Allerwichtigste. Da musst du gewiss sein. Ich bin in der Gnade Gottes. Kann kommen, was will. Wenn morgen Terroranschläge unser Land verwüsten, wenn morgen eine unheilbare Krankheit kommt, wenn ich von meinen Freunden verraten und verleugnet werde, aber ich bin in der Gnade, ich bin geborgen in der Gnade. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in die Arme Jesu uns flüchten. Jeden Tag neu, wo uns das bewusst wird, wie unser Leben voller Versäumnisse und Schuld ist. Wir sind nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst von unserem nichtigen Wandel. Es ist ein nichtiger Wandel, den wir in dieser Erde führen, sondern mit dem teuren Blut von Jesus Christus. Und unter dem Kreuz erkennen wir erst die Gnade, die mir gilt. Dass Gott mich sucht, ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass in vielen kirchlichen Versammlungen schon seit Jahren von der Sünde nicht mehr geredet wird. Man sagt sogar, die Sünde sei gar nicht das Problem unserer Zeit. Oder wie ein Chefredakteur eines der größten evangelikalen Blätter schrieb, ich möchte den Menschen nicht schlecht reden. Nein, wir werden nicht schlecht reden, wir sind schlecht. Wir sind verlorene Leute ohne Gnade Gottes. Ohne den Herrn, der uns rechtfertigt, unverdient aus Gnaden. O Gnade Gottes, wunderbar, das war das Lied, dass dieser versoffene Sklavenkapitän John Newton gedichtet hat, als er doch noch einmal aus den Fluten des untergehenden Schiffs gerettet wurde. Er, der nie nach Gott gefragt hat und dann in Clapham, einem Vorort von London, eine kleine Gruppe sammelt. Die Londoner haben es die Clapham-Sekte genannt, das wissen Sie, das ist immer so. Wenn Leute ernst machen mit Jesus, sind sie gleich eine Sekte. Da waren Admiräle und Generäle dabei und Wirtschaftsführer. Einflussreiche Leute, aber das war das Wichtigste. Nur die Gnade von Jesus ist der Trost in meinem Leben und in dieser Welt. Und ich will gar nichts anderes rühmen, als dass sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Sehr interessant, wir können ja auch Tage, Jahre dahin leben, uns nicht unter unsere Schuld beugen. Die Schuld wird nur erkannt unter dem Heiligen Geist. Das hat ja Jesus als das wichtigste Amt des Heiligen Geistes, Johannes 16. Wenn er kommen wird, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von der Sünde und vom Gericht. Ohne Heiligen Geist kann ich sicher leben, sagen, ich bin ein guter Mensch, bin ein guter Christ. Bonhoeffer hat ja das dann so getan in seinem tollen Buch Nachfolge, dass die Gnade in der Christenheit zur Schleuderware gemacht worden wäre und zur Rechtfertigung für alle Bosheiten und für alle Übeltaten, für alle Gebotsübertretungen. Ach ja, die Gnade, Gott ist ja gnädig, er vergibt ja. Dabei ist das in der Bibel so klar, du kannst nicht eine Tat deines Lebens, eine Untat deines Lebens wieder gut machen. Wie denn? Geht nicht. Und wenn du ein Leben lang als Wohltäter der Menschheit lebst, du kannst nicht ein böses Wort, das du einst deiner Mutter zugerufen hast, die schon lange verstorben ist, kannst du nicht wieder gut machen. Alles, was du gesprochen hast, ist geschehen, sind Fakten. Und dann die ganz schweren Dinge unseres Lebens, wie will ich denn die bebüßen können? Im alten Bund war es schon so, im Blut der Opfertiere vorweggenommen, über dem Altar der Sühnopferdeckel, der schon gesprochen hat, es muss ein anderer für dich eintreten. Das ist so herrlich, dass es eine Vergebung gibt. Eigentlich ist das eine Unverschämtheit. Wie soll denn das möglich sein? Wenn jemand eine Untat begangen hat, das soll man auslöschen können? Ich erzähle immer so gern von dem Pfarrer Gerke, der einst die Schlimmsten vom Dritten Reich, die Kriegsverbrecher, im Kriegsgefängnis in Nürnberg vor ihrer Hinrichtung, bevor sie erhängt wurden, betreut hat. Da sind eine ganze Reihe zum Glauben gekommen und sagen, junge Leute, ah, das gibt's doch nicht. Man kann doch sowas nicht vergeben. Das Blut von Jesus und die Gnade von Jesus ist so groß für die bewussten und für die unbewussten Sünden, für alle Sünden, die ich bekenne und bereue. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. So wie unsere Sünde leugnen, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, dass kein Thema heute so interessant ist, wie wenn man von der Sünde des Lebens spricht. Unter jungen Menschen. Da brauchen sie gar nicht viel attraktive Umgebung für die Versammlungen. Die Leute sagen, das ist das Problem meines Lebens. Wir haben unsere Jugendkonferenz vor ein paar Jahren, wo ein Weingärtner aus der Pfalz durch ein Thema angesprochen hat, was die jungen Leute sich heute im Smartphone hereinziehen an Pornotreck. Da ist ein Evangelist aufgestanden und hat gesagt, der Herr muss ich mir nicht anhören, ausgerechnet ein führender Mann. Aber ich traf einen HP-Ingenieur, der gesagt hat, endlich hat einer die Not meines Lebens angesprochen. Und der hat auf der Bühne der Weingärtner Hermann Hofseß aufgebaut und Sarg und gesagt, werfen wir alles rein ins Grab Jesu. Und leben von der Gnade. einer unbegreiflichen Gnade, dass Jesus alles wegnimmt, alles. Und wenn wir heute davon reden, so möchte ich Ihnen sagen, dass Jesus jetzt heute Ihnen all das wegnehmen will, was als Last auf Ihrer Seele liegt und was Sie seit Jahr und Tag mit sich herumschleppen. Es war zu allen Zeiten so, schon die ersten Menschen, und zwar sogar, als Kain seinen Bruder Abel ermordet hat. Sagt doch scheinheilig, soll ich auf meinen Bruder aufpassen? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Die Verblendung war zu allen Zeiten da. Sehr interessant. In den letzten Jahrhunderten gab es wenige Theologen an den Universitäten, die den biblischen Ernst herausgearbeitet haben. Da war ein junger Student in Berlin, ein Genie. Er sprach 20 Sprachen des Altertums fließend. August Tulluk, Sohn eines Goldschmieds aus Breslau, der hat die Abitursrede gehalten, Mose, Jesus oder Mohammed, und dann hat er gesagt, alle drei sind nichts, sondern Zarathustra und die Weisen aus Persien und Konfuzius. Und dann hat er eine Bekehrung durchgemacht. Wo hat denn der die Bekehrung durchgemacht? Wissen Sie, wie man Bekehrung erlebt? Nicht in Ihrem Gefühl. Er hat vielen Studenten in der Seelsorge gesagt, mach einmal die Höllenvater-Selbsterkenntnis. Guck du einmal in dein Herz hinein. Sehr interessant, dass Jesus schon in Matthäus 15, können Sie alles jetzt aufschlagen, sagt, das Böse kommt nicht von deiner Umwelt, die Psychologen irren. Aus deinem Herzen kommt Neid, Streit, Hass, Missgunst, alles aus deinem Herzen. Dein Herz ist die Mördergrube. Und wenn du nicht in deinem Herzen Erneuerung erfährst, wie soll denn das geschehen? Und dann musst du auch noch hören, dass der Apostel Paulus sagt, wollen habe ich, ich will raus aus dem Dreck, aber ich schaff's nicht, ich klettere immer wieder und alle sind eingebrochen. Es hat noch nie ein Mensch mit seiner Willenskraft versuchen können, das zu brechen. Nein, wenn Jesus in deinem Leben Herr ist, in dein Herz einkehrt und deine Sünde wegnimmt durch sein Blut, dann machst du die Himmelfahrt Gottes Erkenntnis. Das war August Tulluk. Wir fallen jetzt bloß gerade zwei Liederdichter an. Ja, wir haben es ein bisschen mit den Liederdichtern und ich finde immer, die Liederdichter, die drücken ja das am schönsten aus. Philipp Spitta, der hat eine enge Freundschaft gehabt in seinem Theologiestudium, auch ganz weit weg von Gott, mit Heinrich Heine, dem größten Spötter, bis er August Tulluk traf. Und da wurde ihm das am allergrößten, am allerwunderbarsten, wie Jesus mein Leben von Innersten her heilt. Und der andere war August Risse. Sein Schwiegervater war ein Erweckungsprediger in Nürnberg. Und dem hat August Tulluk, dieser grandiose Theologe der Erweckungsbewegung, das Gleiche gesagt. Und August Risse hat ein Lied gedichtet, das haben Sie schon oft gesungen, Gott ist die Liebe, ich lag in Banden der schnöden Sünde. Er sandte Jesus, den treuen Heiland, und macht mich los. In unseren Tagen ist das so nötig und so aktuell, dass wir das wieder begreifen und erkennen. Die Handschrift ist zerrissen. Und da heißt es in diesem Lied, wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesus achte, so steige ich in die Höhe, so freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Ich freue mich. Nächsten Monat hat mich die SMD in Tübingen eingeladen. Wie gibt es Glaubensgewissheit? Wenn es auf mich ankommt, null und nichts. Wenn es nur auf eine Spitze auf mich und meine Frömmigkeit ankäme, könnte kein Mensch selig werden. Aber meine Glaubensgewissheit ruht im Opfer von Jesus, der für meine Sünden gestorben ist. Es floss für mich das teure Blut, das glaubend fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Wunderbare Gnade Gottes. Ja, vorhin hat liebe Schwester das schon zitiert mit Jesaja 54, aber da sollten wir die Verse davor auch noch hören. Ich habe dich einen im Augenblick des Zorns eine kurze Zeit verlassen. Jesaja 54, Schlagen Sie es, wenn Sie die Bibel dabei haben. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns, wo wir erschrocken sind bis in die Tiefe unserer Gefühle hinein, ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Dass das Gottes Markenzeichen ist, dass er dein Erlöser sein will. Vor deiner Geburt hat er diese Gnade schon erwiesen, als du im Mutterleib gebildet wurdest. Aber wir sind oft vorbeigelaufen und gesagt, ich bin schon recht. Und haben das immer wieder liegen lassen, es kam uns irgendwo nicht aktuell vor. Sag noch einmal, die fromme Selbstgefälligkeit ist eine ganz große Gefahr, wo man sagt, ich mache doch alles so schön für Gott. Ich kann doch so schön singen. Aber Gott sieht das Herz an. Und vor Gott brauchen wir nichts prahlen. So schön, dass Jesus ein Gleichnis erzählt hat. Dieses Gleichnis ist so treffend, so wunderbar. Er sprach von einem frommen, bibelfesten Mann. Das ist ein Gleichnis. Aber den gibt es tausendfach und millionenfach. Und er sagt, lieber Gott, ich bin so froh, dass ich so schön dir dienen kann und dass ich dir nachfolgen kann und dass mein Leben nicht so schwer gezeichnet ist wie das von anderen Menschen, die tief gefallen sind, wie dieser Zöllner. Und Jesus sagt, der nur noch sprechen kann, Gott sei mir Sünder gnädig, der wurde gerechtfertigt, der andere nicht. Und das ist eine Frage an uns heute, ob das noch wirklich im Mittelpunkt unseres ganzen Glaubens und Lebens steht. Dass er, der Herr ist, bei mir und in mir wirkt. Der liebe Bruder, der Weingärtner aus der Pfalz, hat uns dort auf der Jugendkonferenz für Weltmission, jetzt spricht er nicht mehr dort, einen Satz von Bodelschwing gegeben, den ich leider nie gefunden habe, aber das ist ein wunderbarer Satz. Wenn die Gnade das Herz nicht demütig, klein, arm und dankbar macht, so wird es stolz, frech, hart und sicher. Unser Christenherz, wenn das nicht tief gebeugt ist, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das schönste Buch, das Spurgeon geschrieben hat, ist das Taschenbüchlein Allein aus Gnaden. Wilhelm Busch sagte mal, wenn ich nur noch 10 Bücher aus meiner Bibliothek da mitnehmen könnte, ganz aus Gnaden wäre dabei. Wie er das beschreibt, in allem deines Lebens ist allein es unbegreifliche Gnade von Jesus, dass er dich erwählt hat, dass er dich herausgeholt hat und dass er dich durchträgt durch Sterben. Paulus setzt noch hinzu, es sei sogar Gnade, wenn wir leiden müssen, auch unter bösen Chefs, die uns schikanieren, weil wir dort das einüben dürfen, was das Leben der Gnade ist. Paulus hat das sogar zu Sklaven, nein, Petrus hat das zu Sklaven gesagt, das ist ja das Allerschlimmste, die wie eine Ware behandelt wird, ist Gnade bei Gott, wenn ihr diesen schweren Weg geführt habt, aber geht ihn in der Gnade Jesu und lebt das. Da wird unser Ich abgetötet, unser Ich, das immer so frech und stolz kommt. In unserer Gemeinde, überall in der Christengemeinde fehlen Hirten. Jeder will Evangelist sein, das ist auch schön, aber Hirten fehlen. Ich glaube, viele von ihnen haben sogar die beste Gabe für Hirten, das sind die Stillen, die gar nicht viel reden. Und was machen die Hirten? Die gucken nach den anderen und in dem Hirtenamt, das gerade im Evangelium schon betont wird, heißt, dass niemand die Gnade Gottes versäume. Es gibt so viele stolze Christen, aber die Gnade darfst du nicht versäumen. Die Gnade muss dein Leben treiben. Und als Paulus sich in Milet von den Ältesten in Ephesus verabschiedet hat, haben sie geheult. Blick auf die kommende Verfolgung, die kommen wird. Und dass in der Gemeinde Leute aufstehen, die die Gemeinde zerstören und verwirren. Und Menschen an sich binden und nicht an Jesus. Und wie heißt das Ende? Er befahl sie der Gnade Gottes. Das ist ja für uns wirklich abgegriffen. Am Schluss des Gottesdienstes, der Segen. Dabei ist das Allergrößte, die Gnade, geh unter der Gnade. Leb fröhlich, guten Mut, der Herr macht's, er ist der, der das macht. Du kannst es nicht machen. Und in unserer Gemeinde ist es der Herr, der es mit seiner Gnade gemacht hat, der Gemeinde gebaut hat. Es war der Herr, der das Mutterhaus gebaut hat, der es auch in die Zukunft führt, der neue Segenszeiten schenkt. Ach, bleib mit deiner Gnade. Wir haben das gesungen. Und Jesus gibt Gnade unbegrenzt von seiner Fülle. Darfst du nehmen Gnade und Gnade fortwährend. Ich lese ja immer, bevor ich eine Ansprache halte, in vielen alten Predigtbänden. Das ist das Schönste, was es gibt. Heute kommt ja kaum mehr sowas auf den Markt. Brassberger. Und Brassberger hat verschiedene Predigten da in seinem Buch im Halsweg. Und da sagt er, es ist mit der Gnade so, wie wenn ein Hungernder, der tagelang nichts mehr gegessen hat, an ein großes Essensbuffet hingeführt wird und sagt, jetzt darfst du essen. Sagt, da musst du dich freuen, wie der von der Fülle nimmt. So dürfen wir von der Gnade von Jesus nehmen. Nein, die Sünde ist nicht das Thema, aber die Sünde ist die Wirklichkeit meines Lebens. Und die Gnade soll wichtig sein und überall. Bleib in der Gnade, bleib in der Gnade. Heute wird ja viel vom Wachsen gesprochen. Ich finde das nicht sehr glücklich, weil viele immer bloß an das zahlenmäßige Wachsen denken. Das klappt bloß bei den großen Konzernen im Abgasskandal. Wenn genügend gelogen wird, dann wächst das auch mit dem Einkommen und mit den Bonis. Es kommt im Neuen Testament ganz anders mit dem Wachsen. Es spielt gar keine Rolle, wie viel das sind. Hat im Neuen Testament noch nie eine Zahl, also eine Rolle gespielt. Die kleine Herde wird gesegnet. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, des Vaters Wohlgehorn, dir das Recht zu geben. Aber wachsen, kommt doch mal vor, wachset in der Gnade. Du bist noch lange nie am Ziel. Du hast erst genippt von einem See, der unendlich ist. Du musst noch viel mehr die Gnade Jesu erleben, dass du bewegt sagst, ich bin es doch gar nicht wert. Was Jesus mich in Geduld trägt, in seiner großen Liebe, das steht im 2. Petrusbrief, ganz am Schluss, Kapitel 3, Vers 18, die Warnung vor der schrecklichen Verführung der Gemeinde. Und da sagt er, da werden viele Unwissende in der Gemeinde und Leichtfertige werden verführt und fallen aus dem festen Stand der Gnade Gottes. Ganz furchtbar. Früher bei der Bekehrung konnte man noch auf die Knie gehen, aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Ich bin jetzt ein guter Christ. Ich lebe das jetzt richtig, überzeugend, authentisch. Wie gut die Christen sind. Dabei können wir alle nur sagen, einen solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Das ist das Wunder, dass Jesus mich nicht aufgegeben hat. Die heilsame Gnade, so heißt dann im Titusbrief, die nimmt uns in Zucht. Ja, das ist richtig. Auch die Heiligung unseres Lebens, die machen wir nicht mit unserer Willenskraft. Mit unserer Willenskraft, da können wir unseren Körper ruinieren, auch in frommen Übungen. Aber die Sünde treiben wir nicht aus, mit allen Kasteiungen unseres Lebens. Das haben die Galater mal probiert. Mit frommen Übungen das Böse auszutreiben und den Geboten Gottes gehorsam zu sein. Und der Paulus sagt gleich, wer hat euch bezaubert? Ihr seid aus der Gnade gefallen. Die Heiligung deines Lebens kann nur die Gnade Jesu machen. Die ist so mächtig und so stark, indem wir vor dem Herrn Jesus unsere Sünde ausbreiten und es ihm sagen. Und dann hat ein Apostel Paulus das immer gerühmt über seinem Leben. War ein großartiger Missionar. Es gab sicher seitdem keinen mehr in 2000 Jahren wie der Paulus. Aber er wusste, der Herr hat mir eine Tür aufgetan. Ich war es nicht. Und als die Korinther angefangen haben zu sagen, was sie für ein tolles Gemeindeleben haben und wie das imponiert, in der gottlosen Stadt Korinth, hat Paulus gesagt, ich will mich nur noch der Gnade rühmen. Und meiner Schwäche. Er, der Große. Denn der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Gnade reicht auch für dich. Ich bin so froh, dass es in mir keine Sicherheit gibt und keine Gewissheit. Aber dass ich dieses Pfand habe, und Sie wissen, wie das heute auch in den Bibelschulen, in der Theologie sowieso, abgelehnt wird, wir brauchen kein Blut von Jesus mehr. Ich hatte eine Patentante aus einem frommen Haus, Missionshaus, die gesagt hat, ich will keine Schlachthaustheologie, ich kann das Wort vom Blut nicht mehr hören. Das Blut Jesu ist der einzige Grund, der mich trägt. durch alle Wirren meines Lebens. Da riet meine Heilsgewissheit, er starb für mich. Es war ja 1820 eine Erweckung unter katholischen Priestern in Memmingen, da ist jetzt ein schönes Büchlein erschienen. Eine sterbende Frau wird vom katholischen Kaplan Martin Boos besucht. Und er sagt, Sie können ja gut sterben. Sie waren ja immer in der Kirche und haben so viel Wohltaten getan. Sagt, das rettet mich doch nicht vor dem Zorn Gottes. Ja, was dann? Das Blut von Jesus. Und da haben sich eine ganze Reihe bekehrt, nicht nur Martin Boos, der dann ins Gefängnis kam, auch Bischof Seiler, Ignaz Lindl, auch der katholische Priester Hinhöfer, der Erweckungsprediger von Baden. Aber da war Johannes Gossner. Und die Freunde, die ihn begleitet haben, haben gesagt, bloß nicht evangelisch werden. Die evangelische Kirche ist so schwarz wie die katholische. Bleib du ein Zeuge von Jesus, war ein großer Prediger in Petersburg. Er ist dann doch noch evangelisch geworden, als er in der Bethlehemskapelle in Berlin gepredigt hat. Hier steht beim Checkpoint Charlie, nur noch die Umrisse sind jetzt nachgebildet. Der Johannes Gossner ist ein ganz großer Mann gewesen. Ich habe mir neulich sein Schatzkästlein wieder gekauft. Da sind solche Kostbarkeiten drin. Wie es in einem Vortrag erwähnt, da hat mir einer geschrieben, ich habe es im Internet mir runtergelesen, geladen aus der bayerischen Staatskanzlei, das ist das digitalisierte Schatzkästlein von Gossner. Aber viele kennen noch das Herzbüchlein von Gossner, wo das gemalt hat, was in unserem Herzen alles an unheimlichen Dingen drin ist. Das ist heute nicht mehr modern, dabei ist so modern wie gar nichts anderes, dass mein Herz frei werden muss und Jesus König meines Lebens ist. Es war ein Liederdichter aus der Herrnhuter Brüdergemeinde, Christian Gregor, der das Lied gedichtet hat, das mir besonders wertvoll ist. Ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo sollte ich ärmst unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ich solch ein Herz wie deins voll Liebe, du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Und dann kommt ein Vers, der wird dann sinnigerweise immer wieder ausgelassen in manchen Liederbüchern. Den müssen Sie mal hören. Ich bin in Wahrheit eins der schlechtesten Wesen, das du dir, lieber Heiland, auserlesen. Und was du tust, das sind Barmherzigkeiten auf allen Seiten. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wäre von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich voll Erbarmen in deine Arme. Herr, gib uns doch wieder deine Gnade, heißt in der Losung. Gott will sie geben. Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Das will Gott in ihrem Leben. Und das ist das große Wunder, Herr, deine Gnade ist so groß. Jetzt habe ich Ihnen vorher von August Tulluk erzählt, von dem Höllenvater Selbsterkenntnis. Ein Lied wird ihm zugeschrieben. Mein Vater hat das jeden Tag gebetet. Findet sich nicht in unseren christlichen Liederbüchern. Der neuapostolischen Gesangbuch, da steht es drin, aber es geht nicht aus der Neuapostolischen. Kommt, woher kommt es? Ob es von August Tulluk kommt, wie viele behaupten, es steht im Gossener Liederschatz drin. Ein Reichel hätte es, egal wer es gemacht hat. Das sei alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Jetzt kommt's. Ob ich in der Gnade stehe, ob ich zu dem Ziele gehe, ob ich folge, wie er führt. Stehen Sie in der Gnade, Jesu, alle Tage, bis Sie den Herrn schauen in der Herrlichkeit. Und es ist eine kostbare Sache, dass das die Gnade das Herz festmache. Köstliches Ding, wenn das Herz fest wird. Wie wird das Herz stabil, dieses umkämpfte, sündige Herz? Nur durch Gnade. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir für diese herrliche Gnade, die du uns erwiesen hast. Und die aus allen Seiten der Bibel, des Evangeliums uns entgegenklingt. Herr, das ist unsere mutmachende Zuversicht, unsere Freude, unsere Geborgenheit. Danke, dass wir Gnade finden, auch jetzt, dass wir all das bei dir begraben dürfen. Du wirfst das in des Meerestiefe und wird nie mehr vorgeholt, auch nicht am jüngsten Tag. Was du vergeben hast, was wir bekennen und bereuen vor dir, das willst du vergeben und wegnehmen. Und wir danken dir, dass deine Gnade nicht von uns weicht, auch wenn Berge zusammenstürzen und Hügel hinfallen. Deine Gnade weicht nicht und kann nicht gebrochen werden. Danke, Herr, für diese Gewissheit. Und dass wir uns an diese Gnade, an dich, der du die Gnade bist, ganz binden dürfen mit Leib und Seele. Amen. Bevor wir jetzt noch singen, lieben Schwestern haben gesagt, dass das Opfer heute für diese Hilfsaktion Märtyrer sein wird. Wir sind nur die Boten, die das weitergeben. Die ganz große Not ist in Nordnigeria. Die meisten Opfer um Jesu Willen sind nicht durch den IS, sondern sind durch Boko Haram. Seit 1988 sind es jährlich ca. 15.000 unschuldige Christen, die auf grausamste Weise gemordet werden. Es ist jetzt ein ganz tolles Buch erschienen von Martin Mosebach, der über diese koptischen Märtyrer geschrieben hat. Die 21 heißt es nur. Und er schreibt, wer die Köpfe gesehen hat, erschlagen, der weiß etwas vom Himmelsfrieden. Das ahnt keiner, dass das so real erlebt wird von Menschen, die schon im Sterben im Himmel sind, weil Jesus sie hindurchträgt. Das ist im Rowohlt Verlag erschienen, dieses Buch, die 21. Aber diese Christen, die dort leiden, die sagen, betet für uns, dass wir nicht zurückschlagen, sondern wir wollen unsere Feinde segnen im Namen Jesu, dass sie unter der Gnade bleiben, die Märtyrer dort in Nordnigeria. Und nirgendwo in der Welt kommen so viele Muslime zum Glauben an Jesus, als durch dieses schlichte Zeugnis im Sterben und in den Gräbern ihrer Lieben, dieser Christen in Nordnigeria. Ein ganz großes Erweckungsgebiet. In den letzten 30 Jahren beten sie für diese Leute. Dafür wollen wir das Geld dort weitergeben, auch für die Witwen und für die abgebrannten Kirchen zur Stärkung.